Dazu ist eben auch ein Auftrag verankert worden, alle Relikte der aktiven Braunkohleregionen, Braunkohlewirtschaft zu erfassen, zu dokumentieren und zu prüfen, ob sich diese Objekte für eine zukünftige andere Nutzung anbieten und eignen.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Mit dem Ende der industriellen Epoche gehen die Fragen einher, welche vielfältigen Überbleibsel der Industriekultur die Zeit des Umbruchs erleben werden und wie deren Strukturwandel vorbereitet und begleitet werden kann. Deshalb spreche ich mit Ralf Liptau und Rasmus Radach über das BKM-Projekt zur Erfassung der Braunkohlenindustrie in Deutschland im Allgemeinen und im Rheinischen Revier im Speziellen. Es geht dabei um die massive Aufgabe, wie man alle materiellen Aspekte der Braunkohlenindustrie überhaupt finden, erfassen, zählen und kategorisieren kann. Und natürlich auch, welchen Mehrwert dieses Projekt verspricht und welche Perspektiven es für die Industriekultur im Rheinischen Revier gibt. In den Shownotes findet ihr eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen sowie Hinweise, wie ihr mir Kommentare und Feedback zukommen lassen könnt. Außerdem findet ihr dort die Möglichkeit, mich mit einer einmaligen Spende auf PayPal oder mit einem monatlichen Beitrag auf Steady bei der Arbeit an Geschichte Europas zu unterstützen. Beide Gäste sind neu im Podcast und schildern daher, wie gewohnt erst einmal ihren Werdegang und wie sie zur Tätigkeit im Erfassungsprojekt kamen. Dann steigen wir inhaltlich ein. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem August 2024.
Mein Name ist Ralf Liptau. Ich bin von der Ausbildung Kunsthistoriker, Architekturhistoriker und bin dann eigentlich erst nach meiner Dissertation zur Denkmalpflege gekommen, konkret zur Industriedenkmalpflege, und beschäftige mich seit 2020 mit Industriedenkmalen hier im Rheinland, also beim LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland. Bin da wissenschaftlicher Referent. Und ja, zum Thema Industrie gehört eben auch das Thema Braunkohle und das Thema Braunkohle bzw. Erfassung der Braunkohlehinterlassenschaften war eben dann eins, das in unser Sachgebiet kam. Und deswegen bin ich jetzt gemeinsam mit meinem Kollegen seit 2021 schwerpunktmäßig auch mit dem Thema Braunkohle beschäftigt.
Mein Name ist Rasmus Radach. Ich bin von Haus aus Architekt, habe 2004 mein Diplom gemacht und danach lange Zeit als Architekt in der praktischen Industriedenkmalpflege gearbeitet, also Anlagen der Schwerindustrie instand gesetzt und unterhalten, Konzeptionen gemacht zur langfristigen Sicherung und Unterhaltung solcher schwierigen Großdenkmäler und bin darüber in Industriedenkmalpflege geraten. Beim LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland arbeite ich seit 2018 als wissenschaftlicher Referent in der Inventarisation mit dem Schwerpunkt Industrie- und Technikdenkmäler. Und in dem Kontext bin ich auch seit 2021 mit der Braunkohle intensiver beschäftigt, weil wir hier selber am Rande von Köln in Pulheim-Brauweiler am Rande des Braunkohleareals liegen und mit diesen Hinterlassenschaften jetzt viel zu tun haben, insbesondere durch das Erfassungsprojekt der BKM.
Und damit haben Sie bei der nächsten Frage schon vorweggegriffen. Was ist BKM? Wofür steht diese Abkürzung und was ist das für ein Projekt?
Die BKM ist die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Aktuell ist das Claudia Roth. Und die BKM hat sich dazu entschlossen, als der Braunkohle-Ausstiegsbeschluss der Bundesregierung fiel und die Bundesregierung ein Förderprogramm aufgesetzt hat, um die Bundesländer, in denen Braunkohleregionen jetzt einen Strukturwandel erleben, finanziell zu fördern bei dem infrastrukturellen und wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel, auch kulturelle Aspekte darin aufzunehmen, dieses Förderprogramm, in dem sie gesagt hat, wir möchten eigentlich gerne die Relikte der Braunkohlenwirtschaft als kulturhistorisch wichtige Bauten und Strukturen begreifen, kennenlernen und wichtige solche Objekte als sozusagen Leuchttürme der Industriekultur in diesen Regionen erhalten, um dazu zu einem gelungenen Strukturwandel beizutragen. Und dazu ist eben auch ein Auftrag verankert worden, alle Relikte der aktiven Braunkohleregionen, Braunkohlewirtschaft zu erfassen, zu dokumentieren und zu prüfen, ob sich diese Objekte für eine zukünftige andere Nutzung anbieten und eignen.
Herr Liptau, jetzt hatten wir ja im Ruhrgebiet den Ausstieg aus der Steinkohle. Wurde damals auch da alles gezählt, was von der Steinkohle überblieb? Oder ist das jetzt mit diesem Braunkohle-BKM-Projekt was anderes?
Ja, es gibt tatsächlich inhaltliche Parallelen, aber dann doch am Ende, denke ich, mehr strukturelle Unterschiede. Wenn man sich den Strukturwandel der 60er, 70er bis in die 80er, 90er Jahre anschaut, der im Ruhrgebiet mit der Steinkohle passiert ist, dann hat man eigentlich schon durch die Aufzählung dieser Jahrzehnte jetzt den wesentlichen Unterschied rausgehört, denn anders als damals bei der Steinkohle, wo sich der Strukturwandel über Jahrzehnte so langsam schleichend vollzogen hat, haben wir ja jetzt hier eine historisch einmalige Situation, dass per politischem Beschluss das Ende einer ganzen Industriesparte, nämlich der Braunkohleindustrie, beschlossen wurde. Und wir haben deutschlandweit, jetzt vielleicht nicht alle genau am gleichen Tag, aber doch alle irgendwie so in den gleichen, ich sage jetzt mal ungefähr 3 Jahren, das Abschalten dieser ganzen Industrie. Und das wissen wir jetzt quasi vorher. Das passiert nicht dadurch, dass ein Betrieb nach dem anderen irgendwie dicht macht oder wegzieht, sondern qua politischem Beschluss, die Braunkohleindustrie ab den 2030er Jahren, also beginnt hier im Rheinland ab 2030, abgeschaltet sein wird, damit Geschichte sein wird. Und weil wir das eben jetzt schon wissen, weil es eben politischer Beschluss ist, können wir uns darauf vorbereiten. Der Kollege hat es ja gerade schon ausgeführt, das Kohleausstiegsgesetz der Bundesregierung umfasst mehrere Strukturfördermaßnahmen jetzt im Zuge dieses eben vorhersehbaren und beschlossenen Strukturwandels. Und Teil davon ist eben auch diese besagte Erfassung. Das heißt, anders als bei der Steinkohle wissen wir, ab wann diese Objekte historisch sein werden, weil sie aus der Nutzung gehen, und können quasi schon jetzt, weil wir wissen, das geht insgesamt zu Ende, mit Blick auf alles, dann eben auch historische Bedeutung, ich will jetzt nicht sagen festlegen, aber eben erkennen mit Blick auf alles. Und das war bei der Steinkohle, war das anders, weil es eben, wie gesagt, ein schleichender Prozess war. Und ein zweiter Unterschied kommt dazu, während die Steinkohle eben so seit den 60er Jahren sich so langsam verabschiedet hat, gab es noch gar keine etablierte Industriedenkmalpflege, geschweige denn Industriekultur. Also das Bewusstsein dafür, dass diese Orte nicht nur historisches Zeugnis sind, sondern eben auch Identifikationsorte, die eben gerade in so einem umwälzenden Strukturwandel Halt geben können. Dieses Bewusstsein hat es damals noch gar nicht gegeben. Da sind wir jetzt weiter und können damit quasi aus diesen Erfahrungen lernen und versuchen, Dinge vielleicht so ein bisschen abzufedern. Das Gleiche hätte man dann quasi, oder einen ähnlichen Vergleich könnte man auch nochmal anstellen in Bezug auf die ostdeutschen Bundesländer, die ja jetzt auch von diesem Ausstieg betroffen sind. Auch die hatten schon mal einen anderen Strukturwandel, nämlich in den 90er Jahren nach der politischen Wiedervereinigung. Und auch da ist es ein Stück weit verpasst worden oder zumindest nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt worden, dass eben diese Industrieorte auch Orte der Identität sind und des Haltes, auch des gesellschaftlichen Haltes. Und auch da bereut man heute an vielen Stellen, dass vieles verschwunden ist. Und auch da gibt es ebenso wie jetzt eben hier in Nordrhein-Westfalen den Versuch, ja, es dieses Mal vielleicht ein bisschen besser zu machen und eben mit diesem Vorlauf, den wir haben, die wichtigen Orte jetzt zu erkennen und dann nach Möglichkeit auch zu halten.
Jetzt haben sowohl Sie als auch Herr Radach schon immer wieder gesagt, Sie werden alles zählen. Was heißt denn alles? Also was wird denn da konkret gezählt und aufgeführt?
Ja, wir schauen uns tatsächlich alles an. Alles heißt in dem konkreten Kontext, dass wir, obwohl wir jetzt ein Denkmalfachamt sind, das dieses Projekt federführend betreibt, in den anderen Ländern ist es auch so, obwohl wir ein Denkmalfachamt sind, schauen wir uns nicht nur Objekte an, die wir von vornherein für denkmalwürdig oder denkmalverdächtig halten, sondern wir machen tatsächlich, so ist es der Auftrag des Bundes sozusagen, wir machen Inventur. Also wir gucken, was ist da, was sind die materiellen Hinterlassenschaften der Braunkohleindustrie. Und auf dieser Basis, also wenn wir einmal wissen, was ist da, können wir dann eben profund Aussagen darüber treffen, was ist historisch bedeutend und daraus abgeleitet, was sollte dann aus denkmalfachlicher Perspektive nach Möglichkeit erhalten werden. Und das ist tatsächlich, also dieses alles ist mal die eine Besonderheit, mal wirklich einen Industriezweig sich in Gänze anzuschauen, ohne Rücksicht auf den Denkmalverdacht, auch ohne Rücksicht auf Entstehungszeit. Auch ein Objekt, das vor 3 Jahren gebaut wurde, ist für uns jetzt erstmal interessant für die Erfassung. Also dieser ganzheitliche Anspruch ist eine Besonderheit. Und die andere Besonderheit, ich habe es jetzt schon angedeutet, liegt eben darin, dass das ja nicht nur wir hier im Rheinland machen, also im Land Nordrhein-Westfalen, sondern eben auch in den anderen 3 jetzt aktuell vom Kohleausstieg betroffenen Bundesländern, nämlich Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die haben das gleiche Projekt, sage ich jetzt mal, beziehungsweise das Projekt ist eben aufgeteilt auf diese 4 Länder. Und das bedeutet, dass wir jetzt auch die Chance hatten, diese ganzheitliche Erfassung nicht nur bei uns einmal sozusagen komplett für Nordrhein-Westfalen zu machen, sondern eben auch in Absprache mit den anderen 3 Ländern und damit, ich sag mal, einigermaßen komplett den Überblick auch über das ganze Bundesgebiet haben und das eben auch nach einheitlichen Kriterien. Denn wir haben ja dadurch, dass das Projekt eben durch den Bund finanziert ist und dann aber bei den Denkmalfachämtern in den Ländern gelandet ist, hier die ja auch für die Denkmalpflege eigentlich untypischen Sachverhalt, dass diese Erfassung eben so inhaltlich sehr abgestimmt abgelaufen ist. Denkmalschutz in Deutschland ist ja eigentlich Ländersache, das heißt, agiert nach Ländergesetz und es hat eben zur Folge, dass es in den einzelnen Bundesländern auch einzelne Denkmalfachämter gibt, die dann nach ein bisschen unterschiedlichen Gesetzen eben agieren, sich dabei zwar fachlich austauschen, aber eben doch dann mit ihren länderspezifischen Gegebenheiten umgehen. Hier ist es anders. Hier geht es ja erstmal nicht um das Denkmalschutzgesetz, sondern wie gesagt um diese Inventur. Und da das, ich sag mal, ein Auftrag des Bundes ist, er hat es auch bezahlt, hatten wir hier die Chance, und das ist wirklich was Besonderes, mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Länder uns am Anfang des Projekts zusammenzusetzen und zu sagen, okay, nach welchen Kriterien wollen wir erfassen? Wie wollen wir denn diese Objekte, diese vielen, vielen Objekte, die da auf uns zukommen, wie wollen wir die eigentlich clustern? Wie wollen wir die systematisieren? Was finden wir wichtig? Was finden wir weniger wichtig? Wie können wir sicherstellen, dass in den unterschiedlichen Ländern eben vergleichbare Ergebnisse zustande kommen, die dann gemeinsam dazu in der Lage sind, Aussagen über die Braunkohleindustrie in Deutschland zu geben. Und das ist eben schon, also das lässt so ein Industriedenkmalpflegerherz erstmal höher schlagen, weil wir so eine profunde Informationslage uns eigentlich selten erarbeiten können und schon gar nicht in so einem engen Austausch mit Fachkolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben da eine Logik dahinter, auch durch den Auftrag. Was wird denn jetzt wirklich alles gezählt? Also zur Braunkohleindustrie, da gehören natürlich aber die Bagger, da gehören irgendwelche Förderbänder, da gehören Kraftwerke dazu, gehören da auch die Strommasten der Elektrizitätswerke dazu, gehören die Elektrizitätswerke dazu. Was zählen Sie denn da bitte alles?
Ja, tatsächlich ist es wahnsinnig breit. Und wenn man einmal angefangen hat, sich damit zu beschäftigen und dann durchs Rheinland oder eben durch die anderen Reviere fährt oder geht, hat man so ein bisschen das Gefühl, okay, alles hat irgendwie mit Braunkohle zu tun. Aber genau, es ging, obwohl wir jetzt so großspurig sagen, wir haben alles erfasst. Es ging natürlich darum, auch abzugrenzen, innerhalb dieser Abgrenzung zu systematisieren. Und wir haben da, wie gesagt, in Absprache mit den anderen Ländern uns auf so Kategorien geeinigt, von denen wir sagen, die beinhalten dann die wirklich wichtigsten Objekte, die dann ja Zeugnis ablegen dieser ganzen Industrie. Wir erfassen natürlich die Objekte, die mit dem Bergbau zu tun haben. Das heißt, hauptsächlich Tagebaulöcher, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch das Bild, das man immer so vor Augen hat, wenn es um die Braunkohle geht, die Tagebaulöcher mit den Baggern und den Abraumgeräten, diesen riesigen technischen Dinosauriern, die da drin zugange sind. Also das ist mal eine Kategorie, unsere erste unter dem Schlagwort Bergbau, sind es Tagebaue mit dem Maschinenpark. Teilweise gab es historisch, ist heute nicht mehr ganz so relevant, auch untertägige, also quasi unterirdische Abbauverfahren. Auch das ist, wo es noch nachweisbar ist, erfasst worden. Aber schwerpunktmäßig geht es um Tagebaue. Die zweite Kategorie ist die Energiegewinnung, also vor allem die Kraftwerke. Das ist ja das, was auch heute so wahnsinnig relevant ist, die Stromgewinnung aus Braunkohle. Deswegen eben die Kraftwerke mit dann tatsächlich ein Stück weit auch den Stromleitungen, die vom Kraftwerk aus dann den Strom in die Welt senden. Aber zu den Leitungen und anderen Dingen komme ich gleich noch. Dritte Kategorie ist die Veredelung. Das ist heute, glaube ich, gar nicht mehr so präsent, aber bei älteren Generationen durchaus. Veredelung beinhaltet dann beispielsweise und vielleicht am prominentesten die Brikettierung, also Briketts aus Braunkohle, die eben auch zum Heizen, zur Energiegewinnung genutzt wurden, so ein bisschen auch noch werden. Aber eigentlich ist diese Bedeutung in den letzten Jahrzehnten ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber für die Geschichte der Braunkohle ist es trotzdem ungemein wichtig, auch diese Brikettfabriken mit zu erfassen. Und in diese Kategorien gehören dann auch noch andere Veredelungsprodukte wie Braunkohlenstaub, teilweise die Hydrierung von Braunkohle, also quasi all das, was man aus Braunkohle machen kann, außer Strom, sage ich jetzt mal. Wir haben dann, das ist eben Stichwort Strommasten, haben dann in der vierten Kategorie, nämlich in der technischen Infrastruktur, all das erfasst, was dazugehört. Diese unterschiedlichen Produktionsstandorte, also Tagebauloch, Kraftwerk, Brikettfabrik, am Laufen zu halten und miteinander zu verbinden. Also die technische Infrastruktur beinhaltet Bahnlinien, beinhaltet eben die Strommasten, beinhaltet Kanäle, also ganz viele, vor allem auch lineare Elemente, die die einzelnen Standorte in den Revieren zusammenbinden und über das gesamte Revier zu so einer Art Netzwerk machen, das dann miteinander funktioniert. Wir haben dann noch die Kategorie Sozialstruktur. Das sind eben all die Dinge, die dann, ich sag mal, so ein bisschen die weichen Faktoren abbilden, also Werksiedlungen. Dann ganz prominent auch diskutiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Umsiedlungen, also die Orte, die für den Braunkohlebergbau weichen mussten und anderswo neu aufgebaut wurden. Auch da gibt es ja auch historische Entwicklungen. Wie wurde sowas eigentlich gemacht? Wie zieht so ein Dorf um? Das sind Objekte und Themen, die wir in dieser Kategorie abgehandelt haben. Und wir haben uns auch dann nochmal sozusagen, wenn man so ein bisschen rauszoomt, angeschaut, was entstehen da eigentlich für Landschaften? Gerade wenn wir davon sprechen, dass es Tagebaue gibt, riesige Löcher in der Landschaft, die dann, ich kann jetzt hier leider keine Anführungsstriche mit meinen Fingern zeigen, renaturiert werden. Also es wird erstmal so getan, als wäre hinterher alles genauso, wie es vorher war. Es ist ja nicht so. Da entstehen ganz neue Landschaften und neue Landschaften entstehen auch dadurch, dass eben diese technischen Infrastrukturen sich durch die gesamten Reviere fressen. Also die landschaftliche Transformation durch die Braunkohleindustrie ist immens. Also es gibt ja im Rheinland, ich übertreibe jetzt bewusst ein bisschen, fast keinen Wald, der nicht früher mal ein Loch war. und der dann irgendwie nach Beendigung des Bergbaus aufgeforstet wurde. Solche Dinge schauen wir uns eben an unter der Kategorie der Bergbaufolgelandschaften. Und dann gibt es noch eine siebte Kategorie, die beinhaltet die Begleit- und Folgeindustrien, also das, was mehr oder minder lose an der Braunkohle dranhängt, also beispielsweise Tonindustrie, Kiesindustrie. Das ist in den ostdeutschen Bundesländern auch erfasst worden. Im Rheinland haben wir uns dagegen entschieden, aus unterschiedlichen inhaltlichen, auch so ein bisschen projektinternen Gründen. Also deswegen jetzt hier fürs Rheinland nur der vollständigkeitshalber gesagt, Begleit- und Folgeindustrie ist eine Kategorie, die es auch gibt, die wir aber nicht gemacht haben. Und so haben wir am Ende eigentlich sechs Kategorien, nämlich Bergbau, Energiegewinnung, Veredelung, technische Infrastruktur, Sozialstruktur und die Bergbaufolgelandschaften, die bei uns als Kulturlandschaft erfasst wurde.
Nachdem wir jetzt wissen, was gezählt wird und warum gezählt wird und wie es dann kategorisiert wird, würde ich gerne dann auf die Vorgehensweise gehen. Also ich nehme ja mal nicht an, dass Sie einfach in Ihr Auto steigen, durchs Rheinland fahren und einmal gucken, was denn da alles so an Kraftwerken und Bergbaugruben ist. Wie läuft da diese Erfassung ab? Vor allem, wie wird das systematisiert, dass Sie sicher sein können, dass Sie nichts übersehen?
Also vielleicht erstmal, um das auch nochmal klarzustellen. Wir, also mein Kollege Rasmus Radach und ich, steigen sowieso nicht ins Auto, weil das ja eben ein Projekt ist, das extern finanziert ist und wir deswegen auch externe Manpower uns einkaufen konnten und können, um das zu machen. Also das ist eben gerade der Witz, dass wir im Rahmen hier unserer normalen Amtstätigkeit natürlich nie die Möglichkeit gehabt hätten, jetzt selber diese immense Aufgabe zu machen, sondern wir haben dieses Projekt hier in-house geleitet, aber letztlich die konkrete Arbeit, die ich jetzt gleich beschreibe, haben andere gemacht. Und die haben eben sich ja erstmal so mit klassischen wissenschaftlichen Mitteln da rangerobbt, also haben geschaut, was gibt es sowieso schon an, also wie ist die Forschungslage, was gibt es an Literatur. Und da gibt es auch was. Also gerade im Rheinland hat es schon mal eine Erfassung gegeben innerhalb der Braunkohleindustrie, die hatte einen anderen Schwerpunkt, denn da ging es tatsächlich darum, Denkmalwerte oder denkmalverdächtige Objekte sich anzuschauen. Das war 2008, also auch schon einen Moment her. Aber obwohl die Zielrichtung eine andere war und obwohl das eben auch ein Stück weit vielleicht heute veralteter Stand ist, ist damit ja eine profunde Grundlage schon mal gelegt. Also das war sozusagen das Buch, das wir allen zuerst mal in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, damit fangt ihr jetzt mal an. Und dann ging es eben weiter mit der klassischen Literaturrecherche, dann auch Archivrecherche beim Eigentümer in den Kommunen, auch bei Ehemaligen, die in der Braunkohle gearbeitet haben, die teilweise Informationen haben. All die Dinge, die man eben macht, wenn man sich wissenschaftlich an Objekte oder an Themen ranarbeitet. Natürlich auch ja klassische Mittel wie Google Maps, mit denen man einfach mal geschaut hat, steht da heute noch was? Lohnt sich es da hinzufahren? Und wenn ich hinfahre, wo schaue ich dann? Das waren die Dinge, mit denen sich die Personen beschäftigt haben, bevor sie dann aber eben doch anhand von Vor-Ort-Terminen sich die Dinge angeschaut haben. Das dann aber schon unter so einem gewissen Zeitdruck, weil man kann sich vorstellen, die Objekte sind ja zum größten Teil im Betrieb. Die Kraftwerke, die Tagebaue, die Brikettfabriken. Und da wird gearbeitet, da ist es gefährlich, da ist es laut, da ist es heiß. Also die Herausforderung bei dem Projekt war und ist, dass man jetzt eben nicht mal so eben mit dem Auto dahin fährt und dann da in Ruhe durchspaziert und sich überlegt, was interessant sein konnte, sondern sich tatsächlich sehr gut vorbereiten musste, sehr genau wissen musste, was will ich sehen, was muss ich sehen und fotografieren, um dann im Idealfall an einem Tag pro Standort, also Betriebsanlage, da durchzugehen und zielgerichtet sich den Jetzt-Zustand dieser Objekte anzuschauen. Und das ist dann eben, wenn dann quasi alles eingesammelt war, also Archivrecherche, Vor-Ort-Termin, Literaturrecherche, haben es die Erfasser eingegeben in unsere Datenbank, haben da die wichtigsten Infos zusammengetragen, haben die Objekte kartiert, GIS-basiert kartiert, die Fotos reingeladen, so dass wir jetzt am Ende eine Datenbank haben werden, die reich gefüttert ist mit Wort, Bild und Karte. Und ja, das war, wie da gearbeitet wurde und teilweise auch noch wird.
Herr Radach, Sie haben eben schon im Vorgespräch angesprochen, es gibt neben diesen Kategorien, in der die Industriekultur erfasst wird, auch weitere Überlegungen, und diese kann man darstellen mit den Schlagwörtern Nachnutzung und Denkmalpflege. Wenn man jetzt also weiß, was ist an Braunkohleindustrie übergeblieben, was existiert, was macht man denn jetzt damit?
Das sind tatsächlich zwei sehr unterschiedliche Fragestellungen, die übereinkommen können, aber nicht müssen. Also die Idee, die hinter der Erfassung steht, ist auf jeden Fall die, dass man gerne sehen möchte, gibt es Objekte, technische Anlagen, landschaftliche Strukturen, die so wichtig sind und uns so vieles über die Geschichte der Braunkohlenwirtschaft erzählen, dass wir sie aufgrund ihrer Bedeutung für unsere Gesellschaft erhalten und nutzen möchten, so wie das Denkmalschutzgesetz es uns empfiehlt. Und wenn wir das tun, welche Objekte, die wir jetzt gesehen haben, bieten sich dazu an? Das heißt, es war einmal die Aufgabe zu gucken, sind diese Objekte nutzbar? Ich sag mal, eine Fabrik, die besteht ja aus sehr vielen verschiedenen Bauten und technischen Anlagen. Es gibt Gebäude mit ganz normal Wänden, Dach und Fenster, in denen man bisher Maschinen betrieben hat, um beispielsweise Briketts zu pressen, die Räume sich aber vielleicht auch anbieten könnten für eine andere Nutzung. Also, ich sag mal, ein Büro oder ein Kulturzentrum oder vielleicht Fabrikation anderer Dinge. Und dann gibt es auch Anlagen, die vielleicht gar nicht in Form eines Hauses sich präsentieren, sondern wie eine große Maschine unter freiem Himmel oder auch eine große Maschine innerhalb eines Gebäudes, die beispielsweise wie eine Brikettpresse von großem historischen Aussagewert ist, mit deren Hilfe man viel über unsere Geschichte lernen kann, aber die sich nicht so einfach einer anderen Nutzung zuführen lässt, weil sie sehr speziell und sehr eigen ist. Und in diesem Sinne diente das Projekt schon in erster Linie mal dazu, alle Anlagen dahingehend vergleichen zu prüfen, ob sie eigentlich Raum bieten, Möglichkeiten bieten, eine neue Nutzung aufzunehmen und damit für zukünftige Generationen weiterhin zur Verfügung zu stehen, nutzbar zu sein, dienstbar zu sein und eben gleichzeitig ein Erinnerungsträger an das, was hier gerade verschwindet, nämlich eine Industrie, die unser Land, unser Alltagsleben über die letzten Jahrzehnte ganz maßgeblich geprägt hat. Und in diese solche Umnutzung gezielt finanziell zu fördern. Um da überhaupt eine Auswahl treffen zu können, musste man eigentlich erstmal schauen, was ist denn nutzbar und was nicht. Die Denkmalpflege hat da ein bisschen größeren Blick. Die schaut nicht nur danach, was wir tatsächlich auch weiter nutzen können, sondern die schaut erstmal, was ist denn historisch bedeutend und was ist zugleich auch anschaulich, also an welchen baulichen Zeugnissen oder maschinellen Zeugnissen lässt sich im Grunde Geschichte anschaulich machen und die Bedeutung dieser Geschichte für uns anschaulich machen. Und das können eben auch Sachen sein, für die sich keine sofortige Nachnutzung anbietet. Sage ich mal, ein großer Braunkohlenschaufelradbagger oder eine Förderbandanlage, die die Braunkohle von einem Tagebau bis in das Kraftwerk befördert hat. Oder eine Brücke, über die damals eine wichtige Eisenbahnstrecke gelaufen ist. Das mögen historische Bauwerke sein von großer Bedeutung und an denen man auch wichtige Strukturen und Zusammenhänge so einer großen Wirtschaftssystems wie die Nutzung der Braunkohle erklären kann. für die aber nicht klar ist, was wir in Zukunft damit machen können. Diese Objekte interessieren uns aber natürlich trotzdem. Und deshalb werden wir im Grunde auch nicht an der Stelle Halt machen, dass wir sagen, wir erfassen nur das, was, wo offensichtlich es eine Nutzungsperspektive gibt, die sich sofort anbietet, sondern es sind oft gerade im Bereich der Industrie und Technik Anlagen, wo das nicht so offensichtlich ist, die aber eine große Aussagekraft haben für den Entwicklungsstand unserer Gesellschaft. Da zeigen sich dann zwei sehr unterschiedliche Facetten dieses Erfassungsprojektes, weil wir mit den Aufgaben der Denkmalpflege eigentlich über das hinausgehen, was hier im Förderhorizont des Programmes in den Blick genommen wird. Nichtsdestotrotz kann es ja auch gut sein, dass sich für solche Anlagen mit ein bisschen mehr Nachdenken auch eine neue Perspektive findet, die ihre Erhaltung und Nutzung möglich macht, wo man aber vielleicht ein bisschen mehr Zeit braucht und erst Lösungen finden muss, die ganz neuartig sind. Das haben wir in den großen Bauausstellungen, internationale Bauausstellungen, Emscher Park bereits erlebt. Das haben wir auch in den östlichen Bundesländern mit der Bauausstellung fürs Pücklerland schon erlebt. Es gibt also Vorbilder dafür und wir fanden es also sehr begrüßenswert, dass die Bundesregierung daran anknüpft und im Grunde nicht sagt, sucht nur nach Objekten, die wir ganz offensichtlich nachnutzen können, sondern sie haben gesagt, erfasst alles, schaut, was dabei sozusagen denkmalwürdig ist und weist uns aber schon aus, wo ihr Nachnutzungspotenziale sieht, weil da können wir vielleicht relativ schnell ansetzen und aktiv Kulturförderung betreiben. Wir haben aber zusätzlich eine Wissensgrundlage erarbeitet, auf Grundlage derer wir jetzt darüber nachdenken können, was sind denn die eigentlich historisch bedeutenden, aussagekräftigen und damit nach Maßgabe der Denkmalschutzgesetze erhaltungswürdigen, unbedingt erhaltungswürdigen Strukturen und Bauten. Und damit werden wir uns dann in den zukünftigen Jahren intensiver beschäftigen müssen.
Und vielleicht kann ich da hinzufügen, dass eben diese beiden Aspekte, also einmal die Erfassung mit Blick auf Nachnutzung und daran geknüpft auch eine gewisse denkmalfachliche Bewertung, dass diese beiden Aspekte auch insofern zusammenfinden, als dass der Bund die Fördermittelvergabe für die Nachnutzung eben an den offiziellen Denkmalstatus knüpft. Das heißt, der Bund, und das begrüßen wir natürlich sehr, möchte speziell die Dinge fördern, die dann eben auch eine denkmalpflegerische Relevanz haben. Also es geht jetzt nicht nur darum, auf der einen Seite sind die Denkmäler, die sind so ein bisschen schwierig und hässlich und krummelig und kosten Geld. Und auf der anderen Seite sind die schönen leergeräumten Häuser und die kann man toll nachnutzen und da lässt sich Kohle machen. Sondern es geht genau darum, das zusammenzudenken und zu sagen, Nachnutzung ist dann eben auch eine Nachnutzung, also nicht nur im Sinne von Geld, sondern im Sinne von Identitätsstiftung, kulturelle Prägung, historischer Zeugniswert. Also ja, die Zielstellungen sind erstmal unterschiedliche, aber eigentlich, so interpretieren wir das, liegt auch dem Bund daran, diese beiden Stränge dann am Ende wieder zusammenzubinden.
Und das passt tatsächlich ziemlich gut auf die Idee des Denkmalschutzgesetzes, weil da drin steht ja auch verankert, Denkmäler sind nicht nur zu erhalten, sondern auch sinnvoll zu nutzen. Es hat sich natürlich als äußerst hilfreich erwiesen, wenn sich für ein Denkmal eine neue Nutzung findet, weil es dann einen Antrieb gibt, einen starken Antrieb, ein Motiv, dieses Bauwerk oder diese technische Anlage langfristig zu unterhalten. Und insofern passt das eigentlich konzeptionell ganz gut zusammen. Und wir sind zuversichtlich, dass man eben durch diese Erfassung letztlich einen Anlass gewinnt, auch nach sinnvollen Nutzung von Hinterlassenschaften der Braunkohlewirtschaft zu suchen, die sich eben nicht auf den ersten Blick anbieten, aber von denen wir jetzt feststellen können, im direkten Vergleich, in dem intensiven Studium, ihrer geschichtlichen Bedeutung, dass wir sagen, ja, das wäre aber total wichtig, dieses Bauwerk zu halten. Und dann gibt es vielleicht den Impuls zu sagen, komm, lass uns mal intensiver darüber nachdenken, was man eigentlich mit diesen Dingen machen kann und welche Potenziale in ihren schlummern. Und da sind wir bereits mit ersten Objekten eben ja auch schon dabei.
Und zu dieser Präsentation der erhaltenen Industriekultur und zur Denkmalpflege, da kommt ja jetzt das Projekt LVR Geschichten mit ins Spiel. Herr Liptau, wie ist da Ihre Zusammenarbeit oder welche Rolle spielt das BKM-Projekt für die LVR-Geschichten und andersrum? Und wie wird da Geschichte präsentiert?
Ja, vielleicht ist es erstmal nochmal wichtig, nochmal zu betonen, dass der LVR ein großer Tanker ist mit vielen Dezernaten, mit vielen Ämtern, mit vielen Instituten, die sich in einer ganz großen Bandbreite mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen, aber eben manchmal auch mit den gleichen Dingen beschäftigen. Das sage ich deshalb, weil in der äußerlichen Wahrnehmung LVR ist immer LVR und man hat dann so das Gefühl, wenn da jemand vom LVR kommt, die kennen sich da so alle und die machen dann immer alles ganz eng zusammen. Dem ist hier nicht so und es ist auch gut so, das würde ich gern ausführen. Wir sind ja das Denkmalamt innerhalb des LVRs und wir machen dieses Erfassungsprojekt. Das ist erstmal sozusagen relativ stumpf in dem Sinne, wie wir es jetzt beschrieben haben, sondern wir gucken erstmal, was ist da an materiellen, da mache ich jetzt so ein Ausrufezeichen dahinter, an materiellen Zeugnissen, die dann irgendwas aussagen können, wenn man quasi weiß, worum es sich handelt und wofür sie stehen. Das Geschichtenprojekt ist nicht bei uns im Amt angesiedelt und ist eben tatsächlich, das steckt ja auch in dem Wortspiel des Namens, hat den Schwerpunkt eher darauf, eben die Geschichten der Braunkohle dann auch in ihren Schichten zu erzählen, in ihrer Vielgestalt, in ihrem Zusammenspiel von materiellen und immateriellen Dingen. Was die machen, ist ja, dass sie ganz viel auch mit Menschen sprechen, die Erinnerungen haben, die was zu berichten haben, die was erklären können, die diese ganze Geschichte lebendig machen und nach Möglichkeit dann eben auch am Leben erhalten. Das ist nicht unser Fokus, die wir ja auf die materiellen Zeugnisse gucken, aber und deswegen ist es eben gut, wenn sich zwei Teams aus so eigentlich erstmal unterschiedlichen Perspektiven auf das gleiche Thema richten. Wir ergänzen uns gut, weil wir eben, also wir jetzt als Denkmalfachamt, das Ziel haben, die materiellen Zeugnisse zu erhalten, also die Steine und das Eisen und den Stahl, die Geschichten erzählen können oder eben anhand derer sich Geschichten erzählen lassen, denn die Dinge selbst erzählen ja keine Geschichten. Das heißt, im Idealfall, wenn wir quasi gut ineinander greifen, gelingt es jetzt uns als Denkmalamt einen Beitrag dazu zu leisten, dass die materiellen Zeugnisse der Braunkohlenindustrie erhalten bleiben und sich anhand derer materiellen Zeugnisse dann Geschichten erzählen lassen von Menschen, die Erlebnisse damit verbinden, von Menschen, die sich damit identifizieren. Und eben das sind die Geschichten, die das Projekt sammelt und erzählt und erzählen lässt und dabei immer wieder auch die materiellen Objekte natürlich mit in Fokus rückt. Da gibt es ganz konkrete Beispiele. In Frechen gibt es die Brikettfabrik Wachtberg, die war bis Ende 2022 die letzte produzierende Brikettfabrik im Rheinland von ehemals quasi unzähligen, also wirklich ein Industriezweig, diese Brikettherstellung, die nicht nur die Industrielandschaft im Rheinland enorm geprägt hat, sondern eben auch die Erinnerungskultur und die Alltagskultur. Bei älteren Semestern finden Sie quasi im Rheinland niemanden, mit dem Sie über Brikett sprechen, der dann nicht sagt, ah ja, erinnere ich mich, da war immer dieser Geruch oder dieses Geräusch oder so. All diese Dinge können wir natürlich mit so einer stillgelegten Fabrik nicht in dem Maße erzählen, denn dazu braucht es das, die immateriellen Erinnerungen. Und hier, glaube ich, ist es jetzt, haben wir sozusagen beide so unseren Teil beigetragen und es wird an dem Beispiel relativ deutlich, welchen unterschiedlichen Fokus wir haben. Wir als Denkmalfachamt haben das Gutachten verfasst, das die historische Bedeutung dieser Fabrik herausgeschält hat und haben damit mit dazu beigetragen, dass die Fabrik kurz vor Stilllegung als Denkmal eingetragen worden ist von der Stadt Frechen. Und die Kolleginnen aus dem Geschichtenprojekt haben gleichzeitig, also quasi auch in den letzten Betriebsmonaten, gefilmt. Also haben einen Film gedreht, in dem dann eben diese Fabrik noch einmal im Betrieb zu sehen ist. Man versteht, wie entsteht da die Kohle. Man hört ja inzwischen ehemalige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die eben berichten vom Alltag in dieser Fabrik. Und ich glaube, wenn es am Ende tatsächlich gelingt, diese Fabrik zu erhalten als Denkmal, Teile davon zu erhalten, und man dann noch diesen Film dazu hat, dann ergibt sich daraus irgendwie so ein Paket. Und wir haben sehr viel dafür getan, dass dieses Denkmal sozusagen sprechend bleibt mit unterschiedlichen Perspektiven. Ein anderes Beispiel ist das Kraftwerk Frimmersdorf 2 in Grevenbroich, wo es ja jetzt erst vor wenigen Wochen die auch öffentlich verkündete Einigung über eine Teileintragung gegeben hat. Und auch da ist das Geschichtenprojekt damit beschäftigt, sich zu fragen, wie kann man eigentlich Vermittlung machen? Wie kann man dann eigentlich dieses Denkmal, dieses schweigende Denkmal, möglichst breitenwirksam zum Sprechen bringen? Das heißt, wir haben hier auch wieder mal so eine einmalige Konstellation, dass die Kolleginnen und Kollegen aus dem Projekt im besten Fall sozusagen die Starthelfer für so eine aktive Erinnerungskultur ist zu den Orten, mit denen wir uns gerade auch beschäftigen.
Das ursprüngliche Projekt war angelegt worden von 2021 bis 2023. Im Rheinland wird sogar noch ein bisschen länger gezählt. Aber das Projekt befindet sich in seinen letzten Zügen. Und deswegen meine Frage an Sie beiden, die ja mit dem Projekt zusammenhängen. Was machen Sie denn jetzt als nächstes?
Ja, wir werden jetzt die Ergebnisse, die vorliegen, tragen ja noch die letzten Reste zusammen, aber wir werden die Ergebnisse vergleichen. Wir haben das Projekt koordiniert und versucht, darauf hinzusteuern, dass möglichst vergleichbare Datenstrukturen uns vorliegen. Wir werden dann eben die kategorisierten Objekte nebeneinander halten. Also sagen wir mal schauen, was gibt es an Kraftwerken zur Verstromung von Braunkohle im Bundesgebiet? Was sind die Meilensteine gewesen in ihrer Entwicklung? Was sind die Bedeutungen, die sich nachweisen lassen für die einzelnen Standorte? Gibt es welche, die herausragen? Gibt es welche, die repräsentative sind für bestimmte technische oder gesellschaftliche Entwicklungen? Welche Bedeutung lassen sich an welchen Objekten besonders eindrücklich und anschaulich zeigen? Woran lässt sich, also mit welchen Objekten lässt sich die Geschichte der Braunkohlenwirtschaft in Deutschland und in den einzelnen Revieren besonders gut erzählen? Das wären Objekte, die wir dann versuchen würden, in die Denkmallisten zu bringen, indem wir eben eine entsprechende fachliche Bewertung vornehmen, eine Auswahl und eine fachliche Bewertung begründen, warum nach dem Denkmalschutzgesetz hier in Nordrhein-Westfalen, sage ich mal, dass die eben schon erwähnte Brikettfabrik Wachberg, da haben wir schon gemacht, oder das Kraftwerk Frimmersdorf, da haben wir das auch schon gemacht, oder eben ein Braunkohlenbagger Tagebau Hambach einen Denkmalwert hat und wir denken, dass die Gesellschaft einen Nutzen dafür hat, es ein öffentliches Interesse an der Haltung und Nutzung dieser Objekte gibt. Das werden wir versuchen dann mit Gutachten zu begründen und dann kommen die Kommunen ins Spiel, die für den Denkmalschutz in ihren Hoheitsgebieten zuständig sind. Denen werden wir eben diese Bewertungen zukommen lassen, mit ihnen diskutieren und erörtern und schauen, ob die Kommunen eben sich diesen Bewertungen anschließen mögen und die Objekte in die Denkmallisten eintragen und dann mit der Aufnahme in die Denkmalliste dann eben auch tatsächlich einen Auftrag übernehmen zur Erhaltung und Nutzung dieser Objekte und wir dann eben die schon begonnenen, Frimmersdorf beispielsweise, im Kraftwerk begonnenen Erhaltungsdiskussionen, also wie kann man das machen, was kann in so einem Kraftwerk passieren? In Frimmersdorf sind wir an so einem Punkt, wo sich abzeichnet, dass man hier eine Hochleistungsrechenzentrum, ein Digitalpark in die alten Bausubstanz integrieren und auf dem Betriebsgelände durch neue Bauten ergänzen kann. Solche Überlegungen eben mit den Kommunen und anderen Interessenten zusammen anzustellen und zu schauen, kann man diesen Objekten eine neue Perspektive geben. Und dann greift in so einem Punkt das Förderprogramm des Bundes, weil wir dann eben sagen können, liebe BKM, wir haben hier Objekte, die von großer Bedeutung sind, die als Denkmal geschützt sind, die sich geradezu beispielhaft anbieten, in den Genuss einer solchen finanziellen Förderung zu kommen, um als kulturelle Leuchttürme der Braunkohlenwirtschaft, des Strukturwandels in der Braunkohlenwirtschaft in eine Zukunft ohne fossile Brennstoffe Geschichte zu transportieren und daran zu erinnern, was für Leistung und was für Opfer erbracht worden sind im Zuge dieser Wirtschaftsepoche. Denn das ist eben auch ein interessanter Aspekt, den wir gerade in der Braunkohle jetzt zu betrachten haben. Die Motive, Denkmäler zu erhalten, sind ja sehr unterschiedliche und man kann auf die Zeugnisse der Braunkohle eben auch einen sehr unterschiedlichen Blick haben. Diese Geschichte der Braunkohle kann man sehr verschieden erzählen. Man kann sie als große Ingenieurbaukunst- und Fortschrittsgeschichte erzählen. Man kann sie auch als Geschichte Ausbeutung der Erde erzählen. Entsprechend kontrovers wird ja auch der Ausstieg aus der Braunkohle in der Gesellschaft diskutiert. Die Denkmalpflege kann da, glaube ich, einen tollen Beitrag zu leisten, indem sie eben ganz objektiv versucht drauf zu schauen, was beide Seiten der Medaille oder die vielschichtigen Aspekte ihrer geschichtlichen Bedeutung darzustellen und damit eben auch möglichst viele Leute zu erreichen in der Vermittlung, warum es sinnvoll sein sollte, diese Objekte zu erhalten. Das werden die großen Aufgaben sein, die vor uns liegen, zu vermitteln, warum wir eine Auswahl, die wir treffen, müssen der Gesellschaft anempfehlen, sozusagen zur Nutzung und Erhaltung.
Ja, und vielleicht kann ich da direkt anschließen. Es sind ja sozusagen neben den konkreten Erhaltungsbemühungen noch andere Dinge, die jetzt sich so ergeben haben, die als Ergebnisse vorliegen, aber auch als Aufgaben. Also zunächst mal würde ich gerne noch mal hinweisen auf die Publikation, die Online-Publikation der Erfassungsergebnisse auf unserem Online-Portal KulaDig, Kulturlandschaft Digital. Da sind eben die Objektdatensätze aus allen vier Ländern mit ihren wichtigsten Informationen, Bildern und Kartierungen publiziert. Das heißt, das Erfassungsergebnis ist auch konkret wirklich einsehbar. Und damit ist auch ein Teil getan zu der Vermittlung, die eben mein Kollege schon angesprochen hat. Zum Thema Vermittlung gibt uns aber ein Aspekt auch noch so ein bisschen, bereitet uns auch noch so ein bisschen Bauchschmerzen, weil das Tolle an dem Projekt war ja jetzt tatsächlich, dass sich weit mehr als eine Handvoll WissenschaftlerInnen teilweise über zwei Jahre lang intensiv mit dem Thema beschäftigen konnten. Und da, ich habe es schon gesagt, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen befragt haben, Archive durchstöbert haben, sich die Objekte angeschaut haben und vieles an Wissen zusammengetragen haben. Und das Projektergebnis ist weit mehr als die Summe seiner 12.000 bis 15.000 Teile, nämlich gerade das Zusammen dieser Einzelobjekte, die jetzt eben in KulaDig so nachrecherchierbar sind, all diese Objekte erzählt ja eigentlich die große Geschichte. Und die haben wir jetzt, wir haben über diese Besonderheit des Projektes jetzt gesprochen, die haben wir jetzt einmal zusammen. Und die ist, denken wir, eben auch nur teilweise abgebildet durch dann die Beschreibung der Einzelobjekte. Und was so zeitlich befristete Projekte eben so mit sich bringen, leider, ist, dass diejenigen, die das Wissen zusammengetragen haben und dann eben auch in ihren Köpfen haben und in den Köpfen weit mehr auch haben, als sie dann zusammentragen konnten, gehen. Das heißt, die Personen, die die Erfassung gemacht haben, sind weg, sind sozusagen in alle Winde zerstreut. Es hat in fast allen Ländern den glücklichen Umstand gegeben, dass hier und da jemand in dann anderer Funktion übernommen werden konnte. Das heißt, wir haben immer noch quasi in jedem der drei anderen Ämter irgendwelche Ansprechpersonen. Aber eigentlich ist dieses Team, das es gab, dieses deutschlandweite Erfassungsteam, das sich so eng ausgetauscht hat und Wissen ausgetauscht hat, jetzt so nicht mehr existent. Und es ist gerade vor dem Hintergrund schade, dass ja die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die eben wirklich in der Braunkohleindustrie tätig waren und eben auch viel Wissen haben, dass die eben doch auch jetzt schon anfangen wegzusterben. Also es gibt gerade im Osten viele Ehrenamtliche, die Vereine aufbauen, die Dinge zusammentragen, die ja sich wirklich mit Herzblut dafür einsetzen, dass die Erinnerung an ihren, ja, an ihr Lebenswerk, an ihren Industriezweig irgendwie lebendig bleiben. Und die sagen selbst, ja, wir können aber langsam auch irgendwie nicht mehr. Und es gibt so einen ganz starken, das hat man gespürt, so einen ganz starken Wunsch, die Erinnerung an die Braunkohleindustrie zu professionalisieren, indem quasi dann nicht mehr die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen dafür verantwortlich sind, auf ehrenamtlicher Basis da kleine Museen, Technikausstellungen und so weiter auf die Beine zu stellen, sondern es quasi eine professionelle Rahmung gibt für diesen bedeutenden Industriezweig. Und wir hatten immer so das Gefühl, eigentlich keimt es gerade mit all diesen Leuten, teilweise eben jungen Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, die jetzt professionell, historisch, wissenschaftlich sich dem so widmen. Und die haben jetzt viel abgelegt, aber eigentlich zerstreut sich es wieder. Und das ist vielleicht doch so ein bisschen der trübe Ausblick, den jetzt auch ich persönlich am Ende dieses Projekts habe, dass ich denke, eigentlich hätte man noch eine Möglichkeit finden müssen, das so zusammenzuhalten und zusammenzubinden und eben dieses mehr als die Summe aller vielen kleinen Teile in die Zukunft zu tragen. Und ich glaube, dafür haben wir gerade noch nicht so ein richtiges Konzept. Das wäre quasi irgendwie so ein Wunsch, den wir, glaube ich, alle für die Folgezeit hätten. Musik.